I know you stole from them, Lee. Every minute we spend here, longer than we should.
Bear saved my life, Hester.
And we came here to repay him, and he told us he didn't need our help.
We didn't need your help.
You know, kid, much as I like you, now is not the time.
I represent Junfa, ruler of the Western Egyptians, and we would like to hire you.
You can't afford me.
Mr. Scoresby, the Magisterium is stealing children. We have to get them back. And it occurred to us that the help of an aeronaut might be of some use. We'd be grateful for your services. We pay in gold.
I know what you're fighting, kid. You're gonna lose.
Do you play cards?
What do you know about cards?
I used to play them, but the skull is where I lived. They were much cleverer than me, but I generally won. I learned that sometimes a bad hand can be your greatest weapon. Sometimes when there is no hope, it can allow you to bluff magnificently.
Remind me never to play cards with you.
We need you. And the bear.
You need the bear, and I'm secondary.
How do we get him to come with us? I know you know.
He's obliged to this town. York's going nowhere.
He's an armored bear. What could they... They got his armor.
Hey, you got there without needing my help.
I told you, if they fight, they die.
You owe me a debt. Now you can repay it. Do as I ask. Don't fight these men.
You owe her a debt too? Damn, Yorick, you're racking up debts faster than me. Heard there was some action occurring. I thought I'd come see what's going on. Hello again, Mr. Sisselman. Having fun? I hope so.
Just turn around. Walk away with me. Please.
She's just a kid, but she talks some sense. These people need our help, Yorick. Let's go give it.
This isn't who you are.
We're packed up. We're really going.
Lyra, trust me when I tell you it's within us to beat these people.
Of course it is. But would you mind if I brought along a little extra help all the same?
How did you...
He's been mistreated and tricked. Just like the Egyptians have been, always. Mistreated and tricked. He's practically Egyptian. Just like I am.
Lyra, you cannot constantly be disobeying me.
I agree. Who wants a disobedient kid? But she's right. He's a good bear. He won't have any trouble. As long as you pay him. And me.
And who's this?
You told me he'd asked for me.
No, I told you he'd be grateful for you.
I was working on him already being grateful. You've entirely messed up my sales pitch.
What did I tell you about how I play cards?
Lee Scoresby. I can fight and I can fly. I don't come cheap and neither should I. You'll get gold for gold. And you are gonna need all the help you can get.
He's an aeronaut. He has his own balloon. He could be useful.
Well then, welcome aboard, Lee Scoresby. We have a long and dangerous journey ahead.
Kompott Nummer 774, Nährwampel. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 774. Kompott, den ich am heutigen ein bisschen arg warmen, 21. August 2020, Tag 234 in der KW 34 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle nochmal der vierten Folge der ersten Staffel des Tag mit Gerils. Weil, ja, das wäre mir zu viel geworden, wenn ich das letzte Woche mit drin gehabt hätte. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einen Teil, wo ich eher technisch orientierte Meldungen der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Woche, nur echt mit einer Reihe Meldungen von und zur Regierung, ein bisschen Wirtschaft und einer Reihe Corona-Meldungen. 22 Grad, passing cloudsige, Ja, milde Greetings. Die 22 Grad, kommen wir Level mit 22, Wind macht 15 km/h aus dem Ischt. Wir haben keine Visibility von 16,1. Nein, ich weiß gar nicht, wie ich auf die völlig abwegige Idee komme. Oder Wetterpro sagt, Stand 6 Uhr wären es 22 Grad. Es wäre cloudy mit Rain von 0,0 mm pro Stunde, also kein Rain. Feels like 26, Taupunkt 18, Humidität 77%, Druck 1008, Gerätmess 1002. Der Wind macht dann irgendwas zwischen 13 und 30 km/h. So, und dann kommen wir da mal bei der bescheuerten Regierung an. Da hätten wir die Scholzer Längerung. Das ist eine Meldung von Sonntag. Coronavirus. Scholz will Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld verlängern. Wegen der andauernden Corona-Krise möchte Bundesfinanzminister Scholz das Kurzarbeitergeld länger auszahlen lassen. Er wolle die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängern, sagte der Sirpe, der Politiker der Zeitung Regierungspostille am Wochenende. Die Corona-Krise werde in den nächsten Wochen ja nicht plötzlich verschwinden. Der Witz an Kurzarbeitergeld ist, das ist nicht so sehr was, wo die kurz zu Arbeitenden was von haben, sondern das ist mehr was, was die Firmen halt entlastet, die Leute nicht beschäftigen wollen, die sie gleichzeitig aber auch nicht rauswerfen wollen. Weil natürlich können sie die Leute versuchen rauszuwerfen, hätten dann aber das Problem, dass es eben eines beiderseitigen Vertragswunsches dann wieder benötigte. So, insofern, ja, also, Gott, ja, das ist so ein Mixed Blessing hier. So, da ist mir noch nicht so richtig klar, was das werden soll. Aber das ist bei Scholz'scher Forderungen, fällt es vielleicht auch erst einfach wieder in die Kategorie, das sind die berühmten Wahlkampfforderungen, die der Scholz jetzt schon aufstellt, weil er weiß, dass er sie sowieso nicht umsetzen muss. So, beziehungsweise das ist ja eh nicht sein Geld, was dann da rausgeworfen wird, sondern das ist ja dann Geld, was in der Arbeitslosenversicherung ohnehin schon nicht mehr vorhanden ist. Ich meine, aus dem Topf wird das bezahlt. Da müsste dann der Bundesminister für Finanzen, den er vielleicht mal irgendwann schon mal gesehen hat, der Bundessklavenagentur noch wieder Geld zukommen lassen, damit sie überhaupt fluide genug ist. Aber ey. Dann gab es einen Containteil von Dienstag. Bundesverfassungsgericht, Containern kann weiter unter Strafe gestellt werden. Das sogenannte Containern, also das Herausholen von Lebensmitteln aus Müllcontainern von Supermärkten, kann unter Strafe gestellt werden. Der Gesetzgeber dürfe grundsätzlich auch das Eigentum an wirtschaftlich wertlosen Sachen strafrechtlich schützen, teilte das Gericht in Karlsruhe mit. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde dagegen von 2 StudentInnen abgewiesen. So, ja, gut, dass die Verfassungsrichter nicht sagen, geht gar nicht, überrascht jetzt nicht sehr, weil wenn der Gesetzgeber sagt, ja, Zeug, was jemand nicht mehr haben will, das darfst du trotzdem nicht mitnehmen. Na, ich meine, ist die Frage, wie funktioniert denn eigentlich der Eigentumsübergang? Weil allerspätestens in dem Moment, wo ein Mülltransporter es auf eine Müllhalde abholt oder in eine Müllverbrennungsanlage verfrachtet, wird ja ein Supermarkt nicht mehr drauf bestehen, aber das ist noch unsers. Das dürft ihr nicht verbrennen. Wir haben es ja nur dahingestellt, deutlich gemacht, dass wir es nicht mehr haben wollen und dass ihr es haben dürft. Gleichzeitig darf es aber niemand sonst haben. Na, also, ja, also andere Länder lösen das unter so den Supermärkten aufgeben, dass sie eben nicht Sachen, die noch essbar sind, wegwerfen dürfen. Sondern die dann eben gegebenenfalls auch einfach kostenlos abzugeben hätten. Na, weil nicht alles, was im Müll landet bei Supermärkten, ist auch wirklich Müll. Aber so, dann Kurbeteiligung. Mittwoch im Bundestag. Strategische Beteiligung an CureVac. Die Beteiligung des Bimbis an dem Biopharma-Unternehmen CureVac ist nach Angaben der Bimbis-Regierung von herausragendem strategischen Interesse. Die Beteiligung sei wesentlich durch die industriepolitische Zielsetzung geleitet, systemrelevante Industrien wie im Bereich der medizinischen Biotechnologie am Standort Deutschland zu stärken. Heißt es auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion. Die Beteiligung trage dazu bei, die Abhängigkeit von ausländischer Wirkstoff- und Medikamentenentwicklung und Produktion in Deutschland und der EU zu verringern. Damit werde zugleich die medizinische Grundlagenforschung und in der Folge die industrielle Produktion unterstützt. So, auch Mittwoch im Bundestag Leichtharz. Der erleichterte Zugang zur Leistung der Grundsicherung für Arbeitssuchende während der Corona-Pandemie war sinnvoll und erfolgreich, behauptete die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken-Fraktion. Die Regelungen im zweiten Buch Sozialgesetzbuch sollten sicherstellen, dass diejenigen, die in besonderer Weise von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie betroffen waren und sind, möglichst schnell und einfach geholfen werde. Dieses Ziel sei erreicht worden. Außerdem habe der erleichterte Zugang dazu geführt, dass die gestiegene Zahl der Anträge von den Job-Kentern gut bewältigt werden konnte, ohne dass es insgesamt zu Verzögerungen oder Qualitätseinbußen gekommen sei, heißt es in der Antwort. Das liest sich für mich erstmal nach unbewiesenen Behauptungen. Das war alles großartig und hat großartig funktioniert. Gemessen an, das sind nur Behauptungen. Sie haben da noch nicht mal mehr einen Maßstab daneben gehalten, an dem Sie sich jetzt gerade orientieren. Ja, das ist großartig. Punkt. Ja, das Wetter ist großartig. So, was waren denn die Kriterien? Was wäre ein Misserfolg gewesen? Woran bemessen Sie, dass es ein Erfolg ist? Können Sie das mit irgendwas begründen? Weil so ist es wirklich nur die Behauptung. Der Per Datenschutzschutz. Datenschutzbeauftragter kündigt Maßnahmen gegen Patientendatenschutzgesetz an. Das ist eine Meldung von Mittwoch. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber sowie Kollegen aus den Ländern haben erneut bemängelt, dass das Patientendatenschutzgesetz, wie es derzeit geplant sei, nicht konform mit der Datenschutzgrundverordnung ist. In der Bundesregierungspressekonferenz mahnen sie sogar die Krankenkassen, dass bei Umsetzung der elektronischen Patientenakte nur nach Vorgaben der Pittesücke ein europarechtswidriges Verhalten vorliege. Meine Behörde wird aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen die gesetzlichen Krankenkassen in meiner Zuständigkeit ergreifen müssen, wenn das PDSG in seiner derzeitigen Fassung umgesetzt werden sollte, schreibt Kelber in einer Pressemitteilung. Damit kündigt er auch Anweisungen und Untersagungen an, die ihm nach DSGVO zur Verfügung stünden. Kelber hatte bereits mehrfach auf die problematischen Bereiche des Gesetzes aufmerksam gemacht und auch mit einem Stopp gedroht. Na, weil Herr Spanungslos halt in das Gesetz reingeschrieben hat, so ja, die Patientendaten, die dürfen einfach mal so benutzt werden. Widerspruch ist zwecklos. Widerspruch gibt's nicht. Und die DSGVO, so ja, so ne, medizinische Daten, die sind hochrelevant. Die haben besonders geschützt zu sein. Und nicht so, wie das Gesetz da jetzt sagt, so überhaupt nicht. Na, also, ja. Geholfen hat das anscheinend nicht. Änderungen am Gesetz, das am 3. Juli vom Deutschen Bimbistag beschlossen wurde, hat es daraufhin nicht gegeben. Der Bimbisrat entscheidet nun am 18. September. Um seinen Mahnungen Nachdruck zu verleihen, hat Kelber auch die Landesdatenschutzbeauftragten ins Boot geholt. Bei der BKP, BPK, sitzen Dagmar Hartige aus Brandenburg, Barbara Thiel aus Niedersachsen und Stefan Brink aus Baden-Württemberg mit auf dem Podium. Im Schreiben, das heißt online vorliegt, hat Kelber Anfang des Monats um ein gemeinsames Vorgehen im Hinblick auf die ihrer Zuständigkeit unterfallenden Krankenkassen bei den folgenden aber aufsichtsrechtlichen Maßnahmen gebeten. So, also ja, die Krankenkassen werden also dann unter Umständen von den Datenschutzbeauftragten angeordnet bekommen, dass sie das da so nicht umzusetzen haben, was dann zu dem spannenden Effekt führt, dass es auf der einen Seite ein Gesetz gibt und auf der anderen Seite Datenschutzbeauftragte gibt. Und die widersprechen einander. Was dann für die Krankenversicherung das klitzewenige Problem beinhaltet, dass sie sich nicht an beides gleichzeitig halten können. Interesting. No? Also so schlicht und ergreifend interesting. So, von daher, ja. Da werden wir mal abwarten müssen, wie das dann weitergeht. Dann gab es einen Klimileicht, weil Deutschland könnte unter Umständen das 2020er Klimaziel jetzt doch noch schaffen, weil nun ja, es gab ein paar Monate, in denen die CO2-Ausstöße signifikant reduziert waren, weil schlicht und ergreifend pandemisch die Wirtschaft zu nicht unwesentlichen Teilen herabgefahren war. Kann man ja euch den Wirtschaftsentwicklungszahlen auch erahnen. Es gab da so Zeiten, da fand fast keine Wirtschaft statt. Oder größere Menge Wirtschaft fand nicht statt. So, und also genau genommen fanden eigentlich Verkäufe nicht statt. Aber wo keine Verkäufe stattfinden, muss natürlich Produktion für Verkäufe auch nicht in der Menge stattfinden, wie als wenn die Verkäufe stattfinden würden. Von daher ja. Und Deutschland hat also seinen Ausstoß an Treibhausgasen im vergangenen Jahr deutlich gesenkt und könnte infolge der Konora-Krise seinen Klimaschutzziel 2020 doch noch erreichen. Zur Verabschiedung des Klimaschutzberichtes 2019 im Bundeskabinett mahnten Umweltverbände, sich auf vermeintlichen Erfolge nicht auszuruhen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze verwies auf das neue Klimaschmutzgesetz, das nun verbindliche Treibhausgasbudgets für Bereiche wie Verkehr oder Gebäude festlegt. Wir werden jedes Jahr überprüfen, ob wir auf dem beschlossenen Pfad sind und bei Bedarf nachsteuern. Also, ich meine, dass die Krise da unter Umständen auch Spuren einer Chance beinhaltet, kann man zur Kenntnis nehmen. Man kann aber genauso gut auch zur Kenntnis nehmen, dass die Krise wirtschaftlich einen ziemlichen Impact geleistet hat. Wenn damit die Ziele immer noch nicht erreichbar wären, und nachhaltig ist das ja nicht, wenn man mal eben für 2-3 Monate die Wirtschaft weitgehend reduziert, dann das Problem hat, dass man die Wirtschaft wieder hochfahren muss, weil die Wirtschaft sonst zu röcheln anfängt. Gleichzeitig aber natürlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie Spuren eines Konzeptes hatte, weil beim Runterfahren der Wirtschaft war ja niemandem klar, wie man die Wirtschaft dann wieder hochfahren wollen würde. Weil darüber sei ja jetzt nicht der Zeitpunkt, drüber nachzudenken. Doch, genau das wäre der Zeitpunkt gewesen, drüber nachzudenken. Na, insofern, ja, da kann man jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen, okay, also es hat ein bisschen was unter Umständen vielleicht sogar die Zielerreichung der selbstgesetzten Ziele näher gebracht. Na, die selbstgesetzten Ziele, die übrigens für Paris auch immer noch nicht unheimlich hinreichend sein müssten. Ja, mal ganz davon abgesehen, gestern war eine Delegation klimainteressierter Jugendlicher, darunter eine Greta Thunberg, bei einer Frau, sie nannte sich mal Klimakanzlerin und stellte ein paar Forderungen nochmal öffentlich dar. Ich gucke mir an und sage, ja, dass eine Frau, sie nannte sich mal Klimakanzlerin, daraufhin reagiert hätte, indem sie mitteilte, die Forderungen ernst nehmen zu wollen, muss mir glatt entgangen sein. Hat ein Regierungspropaganda-Staatssekretär glatt versäumt, derartige Regierungspropaganda in die Öffentlichkeit zu blasen. So, dann gab es das Harzinett. Weil das Gruselkabinett möchte sich selbst loben, weil eine Anpassung der Hartz-IV-Sätze zum Jahreswechsel beschossen wurden. Irgendwo gab es dann auch noch eine Meldung, so, ja, also bei den Jugendlichen, da sei eine großartige Anpassung. Ja, bis auf den klitzewinzigen Haken, dass also mindestens eine Altersgruppe, ich meine die von 6- bis 13-Jährigen, 0,0 Euro mehr kriegen. Das ist keine Anpassung, das ist ein Nichts. Minderleistung, Sie geben bitte per sofort Ihre sämtlichen Einnahmen ab. So, dann Nährwampel. Dasselbe Gruselkabinett hat beschlossen, irgendwas mit einer Nährwertampel soll spätestens ab November kommen. Aber auch nur in der Geschmacksrichtung freiwillig. Ja, und dass das eine Frau Bundeswerbemittel irgendetwas tun würde, was gut für die Verbraucher wäre, wäre eine Behauptung, die man mit irgendetwas belegen müsste. Scheibchen Brot vielleicht. Ja, weil wenn das nicht belegt wird, dann ist es eine unbewiesene Behauptung. Und unbewiesene Behauptungen haben so die unangenehme Eigenschaft, dass sie mit der Realität relativ überhaupt nichts zu tun haben. Spätestens ab November sollten sich Verbraucher auf einen Blick unter anderem über den Gehalt von Zuckerfeed unter Salz informieren können. Die Nährwertschwampe vom grünen A bis zum roten E soll auch helfen, Lebensmittel innerhalb einer Produktgruppe zu vergleichen. Die Umsetzung der Nutri-Score-Kennzeichnung ist für Unternehmen freiwillig. So, von daher, ja, kann man sich jetzt selber ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass auf sämtlichen Lebensmitteln eine solche Kennzeichnung zu finden ist. Ich möchte einen Lösungsvorschlag anbieten. Das ist unmöglich. Na, weil gleich einerseits zu sagen, ja, ihr sollt das machen, andererseits zu sagen, ja, aber wenn ihr es nicht macht, passiert nichts. Ja, dann wird es bestimmt nicht passieren. Schlicht und ergreifend. Na? So, STV offen. Meldung von Donnerstag. Keine Einigung im Streit um Straßenverkehrsordnung. Bund und Länder haben im festgefahrenen Streit über die neue Straßenverkehrsordnung, wie erwartet, keine Einigung erzielt. Das Bundesministerium für Inkompetenz und Maut sprach sich in einer Schaltkonferenz auf Ebene der Staatssekrete von Bund und Ländern erneut für eine zügige Lösung aus, damit Klarheit für die Verkehrsteilnehmer herrscht. Korrigiere mich jemand, wenn ich mich irre. Aber war nicht die Änderung der Straßenverkehrsordnung durch das Bundesministerium für Inkompetenz, Bescheuertheit und dumme Scheiße alleine beschlossen worden? Also, weil, redaktionelle Änderung, wir fügen diejenige Gesetzesgrundlage in das bestehende Textwerk mit ein, die wir einfach nur vergessen haben, veröffentlichen das Ding fertig. So, wo braucht es da überhaupt irgendeine Debatte? Entschuldigung. Na, also ich meine, wenn man eine schnelle Lösung haben will, dann macht man erstmal das da. Dann kann man ja auch danach immer noch weiter debattieren, ob man nicht noch irgendwas anderes ändern wollen würde. Also, weil kann mir jetzt keiner erzählen, dass der jetzige Zustand gut ist. Der jetzige Zustand ist ein rechtsferner. Weil Teile der Straßenverkehrsordnung, wie sie vom Bundesministerium für Inkompetenz, Maut und Infrastruktur beschlossen wurden, waren zu keinem Zeitpunkt gültig. So, von daher ist es nicht klar, was jetzt eigentlich gilt. Na, und wenn nicht klar ist, was jetzt eigentlich gilt, dann ist es ein Zustand, der schnellstmöglich abzuschaffen ist. Das Bundesmautministerium darf schließlich kein rechtsfreier Raum sein. Na, also der ist mir völlig unklar, was da jetzt eigentlich überhaupt in der Debatte soll. Da gibt es nichts zu debattieren. Da machst du erstmal die Formalie, dass du das Ding wieder in Kraft setzt. Und wenn du dann eine Änderung haben willst, kannst du dann gerne in 5 Jahre intensiven Debatten drüber debattieren. Hast aber den rechtsfreien Zustand aus dem Weg geräumt. Aber nein. Lasst uns erstmal darüber debattieren. Wir haben noch nicht jeder alles gesagt. Na, sollen das? Genau, Greta-Suche. Greta Thunberg fordert Mut von Merkel. In brütender Hitze in Sichtweite des Kanzleramts machte Greta Thunberg klar, was sie von Angela Merkel erwartet. Wir wollen, dass Anführer aktiv werden und die Klimakrise wie eine Krise behandeln, sagte die 17-jährige Schwedin und weltberühmte Klimaaktivistin am Donnerstag in Berlin, nachdem sie und 3 Mitstreiterinnen von Fridays for Future mit der Bundeskanzlerin gesprochen hatten. Sie hat eine riesige Verantwortung, aber auch eine riesige Chance, so eine Anführerin zu werden. Nur so ganz so nebenbei ist es dann übrigens auch 2 Jahre her, dass eine Greta Thunberg das erste Mal Klima streikte. Die macht das jetzt schon seit 2 Jahren. Hat also eine gewisse Übung darin, auf das Thema aufmerksam zu machen. Ist ja weltöffentlich auch zur Kenntnis genommen worden, allerspätestens als sie Ende 2018 da die eine Rede bei was UN hielt. Na, insofern, ja, 90 Minuten sind eigentlich viel Zeit im hektischen Politikalltag, doch die Name Merkel sich für den Besuch. Thunberg, die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer und die Belgierinnen Anuna de Wever van der Heijden und Adelaide Charlier hatten sich das Gespräch gewünscht. Beide Seiten waren sich einig, dass die Erderwärmung eine globale Herausforderung ist, bei deren Bewältigung den Industriestaaten eine besondere Verantwortung zukommt, ließ der Bundespropaganda-Chef, der angeblich selbsternannte sogenannte Journalist Seibert, verseibern. Ja, wenn sich doch beide Seiten einig sind, war sich Merkel auch einig, dass Merkel als Merkel-Kanzlerin Dinge nicht nur sich einig sein kann, sondern auch mal tun, weil beide Seiten sind sich auch einig, dass Merkel zu wenig tut. Ach nein, da sind sich beide Seiten nicht einig. Ja, dann sagen sie das. Sagen sie, dass Merkel als Kanzlerin ja überhaupt gar keine Macht hat und noch nie irgendetwas tun konnte. Seien sie so ehrlich. Oder sie könnte, aber sie will nicht. Wäre noch ehrlicher. Na, aber das würde ja dann heißen, sie will ja gar nicht. Und dieses Eingeständnis, sorry, das ist sie nicht in der Lage zu liefern. Weil das lässt sich halt nicht so schön als Propaganda verheizen. Na, also die... No. So. Next. Next ist dann Vire-Fi-U-Mehr. Stellt sich raus, es gab noch mehr Verdachtsmeldungen über Vire-Kart, die ignoriert wurden. Was dann umso mehr die Frage aufwirft, wenn also bei der, wie heißt das, Fi-U-Ding mit lang? Finanzielle Intelligenz, UNIT, des deutschen Zolls, Meldungen eingehen, ist der Standard, dass sie die ignorieren? Ist da irgendwo vorgeschrieben, auf gar keinen Fall dürfen die auf Meldungen reagieren? Also, weil sie reagieren nicht auf Meldungen. Wenn das gewünscht ist, hätte ich gerne, dass das irgendwo festgehalten ist. Weil, also, bisher war bei mir der Eindruck angekommen, dass, wenn die mitkriegen, dass irgendwo was Scheiße passiert, dass sie da hingucken und dass, wenn sie feststellen, ja, stimmt, dass sie dann tun. Und nicht, dass sie nichts tun. Also, ey, wie viele Warnmeldungen sollten eigentlich bei so einer Organisation unbearbeitet rumliegen? Mehr als null?
Zeit für die Pause-Taste.
So, größter Brüller hier der NDR-Meldung. Die FIU geht mittlerweile davon aus, dass sich in ihren Datenbeständen 132 entsprechende Meldungen befinden. Sie geht davon aus, dass sich in ihren Datenbeständen Meldungen befinden. Entschuldigung, die Datenbestände der FIU hat in die FIU keinen Einblick. Weil wenn die FIU in die Datenbestände der FIU keinen Einblick hat, dann hätte ich da gerne eine Begründung für. Oder heißt Datenbestände, bei denen wir haben die irgendwo auf Stücken Papier gemalt, haben die dann in einer Höhle versteckt, haben die Höhle verschlossen und wissen leider nicht mehr, was da drin ist. Also weil irgendwas riecht da doch schon wieder komisch. So, kommen wir dann in der Wirtschaftsecke an. Da gab es Planhansa von Mittwoch. Luftbranche, Lufthansa und Piloten vereinbaren einen Krisenplan. Die Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit haben sich auf ein erstes Sparpaket in der Corona-Krise geeinigt. Teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Danach sollen ab September die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes und die Arbeitgeberbeiträge zur Altersversorgung reduziert werden. Betriebsbedingte Kündigungen schließt Lufthansa bis 31. März 2021 aus. Weiter hieß es, die grundlegenden Tariffragen zur Bewältigung der Corona-Krise würden in den weiteren Verhandlungen geklärt. So, dann ist ausgedrückt, sie haben sich eigentlich auch nur darauf geeinigt, ja, also jetzt sofort wollen sie noch nicht Leute rauswerfen, weil vielleicht wollen sie erstmal gucken, welche Leute sie denn eigentlich überhaupt rauswerfen wollen würden. Und natürlich ist das dann nie betriebsbedingt. Da findet man dann schon noch eine Begründung. Ja. So, das war es auch, was ich an expliziten Wirtschaftsmeldungen hier hatte. Kommen wir dann auch schon bei der Corona-Ecke an. Da gab es nämlich erstmal Commerz zu, weil die Commerzbank will 200 geschlossene Filialen eigentlich gar nicht mehr wieder aufmachen. Auch das klingt nach, eigentlich ist es eine Wirtschaftsmeldung, weil wenn sich Filialen nicht lohnen, kann man die ja auch einfach zumachen. Wenn dann Corona dafür sorgt, dass man die Filialen sowieso zumachen muss, dann kann man sie einfach nicht wieder aufmachen. So, gibt dabei dann nicht zu, dass die Filialen eigentlich sowieso hätten geschlossen werden müssen. Man kann das alles dem Virus in die Schuhe schieben. Ob der Virus jetzt Schuhe hat, weiß ich nicht. Na, aber da hat ein Unternehmen unwirtschaftlich gehandelt. Ist nicht in der Lage, das einzugestehen und schiebt das jetzt auf den Virus. So, was sagt denn meine geliebte Baustelle hier zu ihrer Verteidigung? Die Metallstangen fürs Dach kommen zwar ein bisschen näher, sind aber noch nicht hier vorne angekommen. Die Anzahl fehlender Innenwände müsste man mal gucken, aber wahrscheinlich werde ich von hier aus nicht erkennen, wo hier noch eine Innenwand eigentlich designt war. Aber sie haben immerhin hier wieder was an Verschalung hingestellt, was ja nötig wäre. Das ist doch, da unten fehlen noch ein bisschen Innenwände. Was ja auch nötig wäre, wenn man denn die Außenwände, die nicht ganz bis zur Füllhöhe reichen, noch nachträglich komplett füllen will. Aber ja, ein bisschen was an Innenwänden fehlt noch. Und danach können sie dann nämlich die Träger hinstellen, um da dann die Platten drauf zu packen, um dann da das Metall drauf zu packen, um dann im Wesentlichen das Dach vorzubereiten. Das Dach, die Zwischendecke. Dass der Keller dann zu ist. So, bei SW hinten machen sie erstmal irgendwas mit Säulen. was nicht wirklich dolle überraschend ist, das hatte sie nämlich schon abgezeichnet, da hatten sie nämlich schon Metallträger für Säulen hin deponiert. Wo ich sage, okay, da hat noch irgendwie eine Verschalung außenrum und ein bisschen Beton reinkippen, dann hast du eine Säule. Ja, wahrscheinlich ist das nicht so einfach, aber so vom Grundsatz her. Die Wand da hat aber auch einen Knick in der Knie im oberen Rand. Wo war die Bundespolizeigewand? Selbst ausgefüllte ärztliche Atteste gegen die Corona-Maskenpflicht zu nutzen. Aha, ja. Nur so von daher, ja, hier die Baustelle. Hier vorne ist sie halt immer noch beim Innenwand, bei Innenwandphase. Und immerhin ist denen auch aufgefallen, dass sie einige von den Außenwänden dann doch nochmal was tun müssen.
It is 6:55.
So. Dann kommen wir hier gleich um die Ecke. Der Kran ist jetzt ein bisschen eingebauter, wenn ich das richtig mitgekriegt habe in der Woche. Weil... Genau, der Kran ist ein bisschen eingebauter. Was mir noch nicht richtig klar ist, wie sie denn dafür sorgen wollen, dass die Ecke, wo der Kran rausguckt, wenn sie da das Dach reinkippen, dass das nicht einfach seitlich runtersapscht. Aber natürlich kann der Kran nicht komplett einbetoniert werden. So, plus die Außenwände, da haben sie jetzt hier ein bisschen Sand nachgekippt und ein bisschen was an Verschalung hindeponiert und abgestemmt. So, warten wir es mal ab. Aber ja, so, also die Commerzbank will ihr wirtschaftliches Versagen nicht zugeben und sagt, der Virus ist schuld, dass die Filialen nicht öffnen. Ja. Sparsico, Auswärtiges Amt, Reisewarnungen für Spanien mit Ausnahme der Kanaren. Was jetzt dazu führte, dass Leute jetzt nicht mehr ohne Reisewarnung nach Mallorca zum sich volllaufen lassen reisen können. Mal davon abgesehen, dass sich volllaufen lassen war vorher schon erschwert. Ja, von daher, ja. Was steht hier hinten ein Auto rum? Was stehen hier überhaupt Autos? Ich mag das nicht, wenn hier Autos rumstehen. Das Einzige, was ich hier an Autos stehen sehen will, ist irgendwer, der sich um den scheiß Aufzug kümmert. Ach, das sind die hier das Dings mit dem Feuerlösch-Dingsbums machen. Bedachung, Kundendienst. Bauklempnerei, Sanitärtechnik, Feuerschutz, Blitzschutz. Naja. Und Kernbohrungen. Jep. Kernbohrungen kann ich bestätigen. Aber ja, also ja, in Spanien ist jetzt auch bis auf die Kanaren zu einem Risikogebiet deklariert worden. Woraufhin dann jetzt wieder Leute rumgenölt haben, das heißt aber, wir können nicht mehr nach Mallorca reisen. Doch, wir können nach Mallorca reisen, aber es ist halt ein Risikogebiet. Wer nach Mallorca reist, muss danach dann 2 Wochen in Quarantäne oder einen Test nachweisen. Wobei bei dem Test eben der Witz der ist, die Regeln, wie das mit den Tests funktioniert, sind halt so ein bisschen gehobener Bullshit. Darf nicht älter als 48 Stunden sein. Golden Hour Morning End, 6.57 Uhr. Darf nicht älter als 48 Stunden sein. Ja, das heißt, du machst vor deiner Abreise da 2 Tage vorher noch einen Test. Der ist dann negativ, den bringst du dann mit und zeigst, beweist damit aber nicht, dass du nicht danach noch infiziert wurdest. Weil natürlich keiner von den Tests beweist, dass du nicht nach dem Test noch infiziert wurdest. So, wenn das wie hier in Bavarien dann heißt, dass du wochenlang nicht informiert wurdest über ein positives Testergebnis, hast du halt ein Problem. Aber gut, dass Bavarien unfähig ist. Es hat vielleicht auch mehr was mit Bavarien zu tun. Auch aus Bavarien, Panne in Bayern, noch nicht alle positiv Getesteten gefunden, ist eine Meldung von Sonntag gewesen. Eingang für die Klassen 2a, 2b. Ernsthaft. So, also 903 Infizierte hat man inzwischen ausfindig gemacht. Davon bis Sonntagmittag auch 844 informiert. Bei 46 sei dies bisher nicht gelungen, teilte Krankheitsministerin Melania Hummel, Klammer auf CSU, Klammer zu, mit. So, weil, naja, also was die wohl gemacht haben, ist, sie haben Fusch-Fusch Teststationen an der Autobahn hingepflanzt. Und das war halt mehr Fusch als Fusch. Und deswegen haben sie da handschriftlich irgendwelche Dokumente ausgefüllt, die teilweise auch niemand mehr entziffern konnte. Und haben jetzt das klitzewinzige Problem, sie haben ein Testergebnis, wissen aber nicht, zu wem das gehört, beziehungsweise wissen gar nicht, wie sie an die Personen rankommen. So, oder anders ausgedrückt, die Tests waren sinnlos. Das große Problem ist, sie haben hier positive Testergebnisse, also Leute, die tatsächlich infektiös sein dürften oder gewesen waren, die sie jetzt nicht informieren konnten, weil unfähig. So, das zur Frage, ob ein Söder der nächste Kanzlerbundler werden könnte. Es ist signifikant weniger wahrscheinlich geworden. Spahn, Warnung vor Feierlichkeiten. Dem Spahnungslos ist aufgefallen, dass man jetzt mal Leute warnen könnte. Ja, einerseits, andererseits. Einerseits, ja, das Virus ist nicht weg. Andererseits, also zumindest, was man so mitkriegt, waren hierzu statt ein nicht unwesentlicher Teil der Infektion tatsächlich kam angereist, wurde getestet und wurde für positiv befunden. So, das heißt aber, die Leute sind hier nicht lange in der Stadt unterwegs gewesen und haben andere Leute infiziert, sondern sind halt angekommen, sind positiv getestet worden und haben sich hoffentlich danach dann nirgendwo aufgehalten, wo sie größere Mengen anderer Leute infizieren konnten. Dann Unwarnstattung, volle Erstattung auch ohne Reisewarnung für viele UrlauberInnen und Urlauber. In Deutschland sind die Ferien vorbei. Der Ärger mit Reisen, die wegen der Corona-Krise storniert wurden, sowie mit Kosten, die Veranstalter oder Flugunternehmer nicht erstatten wollen, bleibt. Und nun hat das Amtsgericht Frankfurt/Main am 17. entschieden, bei einer vom Kunden wegen der Corona-Gefahr stornierten Reise muss der Veranstalter unter Umständen auch ohne vorliegende Reisewarnung den Preis voll erstatten. Der Kläger hatte am 7. März eine für Mitte April geplante Reise in den Golf von Neapel storniert. Der Veranstalter hat auf einen Teil des Reisepreises als Stornierungsgebühr bestanden und jetzt sagt also das Gericht, nö, zumindest für den Einzelfall. Das muss man dann gegebenenfalls gerichtlich noch weiter klären. Dann Daycount. Ich habe es mir einfach mal hier von Donnerstag reingeklebt, weil Höchstwert seit Ende April 1707 registrierte Neuinfektionen. Die Anzahl Neuinfektionen klettert jetzt signifikant nach oben, nachdem mein Arbeitgeber sich da gerade Anfang der Woche neue Regel gesetzt hat, wenn mehr als 1500 an einem Tag gemessen wurden, heißt das für 2 Wochen lang. Die Leute werden nicht mehr zwingend gezwungen, ins Büro zu kommen. Aber was? So, das war auch vorher schon klar, dass irgendwann in der Woche der Tag kommen würde. Nun, am Dienstag stand da schon, am Dienstag stand da dann schon 1500, oder was, am Mittwoch. Auf jeden Fall stand da dann 1500 und dann war dann klar, okay, so, das dazu. So, ja, jetzt habe ich so die leise Hoffnung, dass eigentlich unwesentlicher Teil davon einfach nur Reiseankömmlinge sind, die relativ früh getestet, relativ früh identifiziert wurden und damit nicht groß infektiös waren. Aber gut, man weiß es nicht. Söder-Umbau. Also der Söder hat jetzt irgendwas in seinem Gruselkabinett umgebaut. Es fällt ihm früh auf, nachdem er ja den Rücktritt der Krankheitsministerin verweigert hat. Wäre es opportun gewesen, deren Rücktritt anzunehmen, weil sie offensichtlich überfordert war. Aber hey. So. Und dann haben wir 32 Minuten, kommen in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke wären wir bei PS22 von 2018, hätten hier den Titel Schaut in 2.48. Gefolgt ist das Ganze dann von Albrecht von Lucke, der sich im Inforadio letzten Montag zu Nolaf in 4.56 ins Benehmen setzte. Weil Nolaf wäre wohl tatsächlich alternativlos gewesen. Gut, die Frage, warum eine in Umfragen bei 15% liegende Partei meint, einen Kanzlerkandidaten benennen zu müssen, ist damit noch nicht geklärt. Man hätte auch einfach den als Spitzenkandidaten ausgeben können. Der gegebenenfalls sollte ihn denn der Ruf ereilen, auch Kanzlerbunzler werden wollen könnte. Aber so macht sich die Partei halt jetzt schlimm lächerlich. Und mit dem Mann ohne Eigenschaften sowieso. So, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht sehr verstreamen. Für den Fall, dass euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet @compot oder einen Mail an compiblog@gmail.com verschicktet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Die SPD ist also die erste Partei, die sich vorwagt und es hat sich die vergangenen Tage ja schon auch immer mehr verdichtet. Olaf Scholz soll Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten werden. Scholz schreibt auf Twitter, ich freue mich auf einen tollen, fairen und erfolgreichen Wahlkampf. Und das SPD-Spitzenduo Esken und Walter Borjans schreiben, Olaf habe den Kanzlerwumms. Tja, schauen wir mal auf diese Entwicklung mit Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, jetzt für uns am Telefon. Schönen guten Tag, Herr von Lucke.
Guten Tag, Herr Schwebe.
Hat Olaf Scholz den wirklich, den Kanzlerwumms?
Ein rührender Begriff. Man staunt ja immer über die neuen Worte, die reüssieren. Also man könnte auch den Kanzlerwurm sagen. Also der Wumms liegt nah beim Wurm. Man muss ja mittlerweile mit solchen Irrsinnsspielereien hantieren. Nein, es ist völlig gewagt, was die SPD macht. Sie hat gewissermaßen aus der alten Devise ein Motto gemacht, du hast keine Chance, also nutze sie. Die Werte der SPD sind desaströs, sie liegt tief im Keller. Man hatte ja fast die Frage gestellt, braucht sie überhaupt einen Kanzlerkandidaten? Und hat sie den einzigen Vorteil genutzt, dass bei ihr nämlich, anders als bei den anderen Parteien, alles auf eine Figur hinauslief, nämlich auf Olaf Scholz, der weil CDU, CSU noch nicht in der Lage sind, sich auf irgendjemanden zu einigen. Genauso geht es den Grünen, die noch einen harten Strauß fechten werden. Ist es eine Frau, ist es ein Mann? Also, das ist der einzige Vorteil der SPD, ob der aber reicht, um in 14 Monaten Wahlkampf, eine ungemein lange Zeit, den Spitzenkandidaten dann wirklich erfolgreich ins Ziel zu bringen, da habe ich allergrößte Zweifel.
Die Frage ist ja auch, wie sieht es in seiner eigenen Partei aus? Es ist ja eine schizophrene Situation. Scholz, der es nicht geschafft hat, die Mehrheit seiner eigenen Genossen zu überzeugen, bei der Wahl für den Parteivorsitz, soll jetzt Kanzlerkandidat werden oder die Menschen in ganz Deutschland überzeugen. Kann das so wirklich gar nicht funktionieren aus Ihrer Sicht?
Verneinung ist schon gut. Kann das so gar nicht funktionieren? Die SPD fragt sich ja zunächst einmal, kann das funktionieren? Sie hat jetzt fast in einem Sinne einer konzertierten Aktion, das muss man ihr ja zunächst einmal zugute halten, sie hat gewissermaßen die Reihen geschlossen. Sie hat jetzt erstmal, und das alleine ist für eine SPD, die seit 3 Jahren uns mit einer irren Kakophonie, gehen wir rein in die Koalition oder gehen wir raus, behelligt, ist das schon eine große Leistung, dass sie jetzt in den letzten Tagen angefangen mit Herrn Kühnerts Position, ich werde den Jusufholz aufgeben. Anschließend Lars Klingbeil, der Generalsekretär, ich bin bereit, jetzt sehr schnell dafür zu plädieren, dass der Kandidat, da war übrigens aber noch vom Spätsommer die Rede gehört, dann also jetzt auch als letzter Schritt die beiden Parteivorsitzenden. Man hat sich also zumindest einmal geschlossen hinter Olaf Scholz gestellt. Jetzt ist die große Hoffnung, dass das endlich dazu führt, was all die Monate nicht passiert ist, dass die guten Umfragewerte für Scholz sich endlich für die SPD niederschlagen. Wenn das passieren könnte, wenn also wirklich ein Stück weit dieser Erfolg Olaf Scholz recht gibt, dann glaube ich, wäre das die einzige Chance, dass er diese Partei hinter sich versammelt, denn ansonsten wird er es ungemein schwer haben. Er ist kein leidenschaftlicher Redner. Er ist nicht der Mensch, der die Herzen in der SPD wärmt. Im Gegenteil, er hat ja immer desaströse Werte bei den Parteitagen erzielt. Das heißt, er muss alleine durch den Erfolg hoffen, dass er dann so etwas wie einen Wind erzeugt. Ansonsten werden diese 14 Monate ungemein lang werden. Und ich bin ganz sicher, der Streit um die Frage, ist Olaf Scholz der Richtige? Ist er vor allem der Richtige dann für das, was die beiden Parteivorsitzenden angekündigt haben? Möglicherweise eine rot-rot-grüne Koalition. Dieser Streit wird sofort wieder aufbrechen.
Dass der SPD-Kanzlerkandidat gleichzeitig Finanzminister ist, jetzt wo so viel Geld in die Hand genommen wird und vielleicht auch noch künftig werden muss, spielt das irgendeine Rolle?
Naja, das spielt ja insofern zumindest eine ganz große Rolle, als Olaf Scholz, und das macht seine Stärke aus, den Seriositätsnachweis erbracht hat, er hat in dieser Krise ein Konzept vorgelegt. Das ist ja auch das Fund, mit dem er gegenwärtig wuchert. Das ist seine Anerkennung in weiten Teilen der Bevölkerung, aber ich wiederhole es, es ist keine Anerkennung, die bisher der SPD zugutekommt. Und das ist das riesige Problem. Diese Lücke zwischen dem, was Olaf Scholz verkörpert, Solidität, auch eigentlich normalerweise Austerität, der war ja lange der Mann der schwarzen Null, das alles ist bisher nicht zugunsten der SPD niedergeschlagen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass eine echte Kluft zwischen dem, auch was die Stimmung in der SPD ausmacht, und in der Gesamtbevölkerung existiert. Solange die SPD nicht mit Leidenschaft sich hinter diesen Kandidaten versammelt, und das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen müssen, solange wird sie ganz große Schwierigkeiten haben, einen so langen Wahlkampf zu führen. Und ich befürchte noch mehr, ich befürchte auch, dass im Wettstreit mit CDU, CSU das Interesse an der SPD eher geringer wird, weil ein Interesse an einem Kandidaten Scholz, der bisher nicht gerade ein Leidenschaftsfeuer entfachen konnte, geringer bleiben wird als das Interesse an einer CDU-CSU, die so die Werte so bleiben, wie sie sind, eigentlich klassischerweise ohnehin den Kandidaten stellen wird, den zukünftigen Kanzler auch. Das Interesse an der Auseinandersetzung in der CDU-CSU wird dadurch eher größer werden. Und deswegen, glaube ich, geht diese Rechnung der SPD, wir sind die Ersten und deshalb haben wir ein Plus. Ich befürchte, sie geht nicht auf.